Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, zur Eröffnung der Wanderausstellung Hermann Hesses Schweigen, das Glasperlenspiel im nationalsozialistischen Deutschland. Mein Name ist Sandra Protsch, ich bin die Museumsleiterin vom Hölderlin-Turm und habe die Ausstellung gemeinsam mit dem Kurator Lutz Dittrich, den Sie heute Abend auch kennenlernen werden, für das Tübinger Hesse-Kabinett adaptiert und mit ihm in den letzten zwei Tagen gemeinsam die Leiter erklommen und die Wasserwaage zur Hand genommen, um die Ausstellung aufzubauen, die Sie später an diesem Abend auch zusammen mit einem Glas Wein im Hesse-Kabinett besichtigen können.
Frau Potsch leitet damit ein, wie sich Hesse im Ersten und Zweiten Weltkrieg gegenüber dem politischen Geschehen geäußert und verhalten hat.
Er äußert sich aber auch ebenfalls schon im November 1914 öffentlich zu den politischen Geschehnissen und muss infolge heftige politische Auseinandersetzungen im Öffentlichen wie im Privaten mit sich tragen. Während der Zeit des Zweiten Weltkriegs agiert er inzwischen schon 60-Jährige ins schweizerische Montagnola zurückgezogene Hesse deutlich verhaltener. Eine öffentliche Stellungnahme bleibt aus. Stattdessen schreibt Hesse über 10 Jahre lang an einem Roman, den er bereits 1932 begonnen hat, dem Glasperlenspiel. Wie war Hesses Schweigen zu interpretieren? Und inwiefern sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ja Künstlerinnen und Künstler im Allgemeinen, in politisch schwierigen Zeiten gefordert, öffentlich Stellung zu beziehen? Das sind die Fragen, die die Wanderausstellung aufwirft und die auch heute Abend im Zentrum der beiden Vorträge stehen werden.
Dr. Jan-Peter Barbian, dessen Arbeitsschwerpunkte im Bereich Kultur, Film, Buch- und Bibliotheksgeschichte im 20. Jahrhundert liegen, erläutert in seinem Vortrag die Abneigung Hesses gegenüber der Akademie und seinem Wunsch des Austritts.
Hermann Hesse hat am 10. November 1930 Wilhelm Schäfer geantwortet, dass er eben aus dieser Akademie und der Sektion für Dichtkunst gerne austreten möchte. Helmut Langenbucher, der Literaturpapst der NS-Zeit, hat in seinem Buch Volkhafte Dichtung der Zeit, Berlin 1933, dann geschrieben, das Unmögliche einer wirklich fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen den Berliner Mitgliedern und den in den deutschen Landschaften ansässigen Mitgliedern wurde im Januar 1931 offenbar, als es in der Sektion für Dichtkunst einen großen Krach gab, der, woran gar nichts zu zweifeln ist, von den Döblin, Heinrich Mann und Genossen provoziert war. Die Mitglieder Hermann Hesse, Erwin Guido Kolbenheier, Wilhelm Schäfer und Emil Strauß traten damals aus der Akademie aus. Das heißt, es wurde nach außen so dargestellt, dass Hesse aus Solidarität mit diesen völkischen nationalkonservativen Schriftstellern aus der Akademie ausgetreten sei. Und an dieser Stelle merkt man schon, dass Hermann Hesse ganz schnell zum Spielball der Nationalsozialisten geworden ist, teilweise ohne, dass er das gemerkt hat.
Hermann Hesse geriet durch seine Äußerungen zur Politik der Nationalsozialisten in den Fokus und musste dadurch von der Öffentlichkeit und von der NS viel Kritik einstecken. Dennoch kamen seine Werke nicht auf sogenannte schwarze Listen und wurden auch nicht bei Bücherverbrennungen verbrannt.
Von den Bücherverbrennungen war Hermann Hesse nicht betroffen. Sie müssen sich vorstellen, seit April 1933 auf Initiative der deutschen Studentenschaft in Würzburg, die das Ganze organisiert hat, sind schwarze Listen erstellt worden mit Autoren, die im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr veröffentlicht werden sollten. Bücher sind am 10. Mai und auch danach verbrannt worden. Sie sehen hier die Begeisterung der akademischen Jugend beim Anzünden, erst beim Sammeln und dann beim Anzünden der Bücher. Sie sehen hier den Schandpfahl in Münster, den gab es auch in anderen Städten, hier in Frankfurt am Römer. Bücher, die auf den Hörnern von Kühen aufgespießt worden sind. Also besser kann man die Barbarei, die am 30. Januar 1933 begonnen hat, eigentlich kaum illustrieren. Die Bücher sind hier wirklich vernichtet worden, teilweise stellvertretend für die Autorinnen und Autoren der Weimarer Republik. Teilweise wurden die, wenn Sie an Erich Mühsam beispielsweise denken, auch schon in KZ-Haft gefoltert und eben dann auch ermordet. Hermann Hesse schreibt hier an Walter Benjamin Ende Februar 1934, dass er bislang das Glück hatte, von diesen Bücherverbrennungen verschont zu sein. Also auf keiner der schwarzen Listen taucht der Name Hermann Hesse auf.
Dr. Barbian geht im Folgenden auf Hesses schwerwiegenden Fehler ein, sich zu einem Kommentar des Nationalsozialisten Wilf Hesper zu äußern, der seine Beiträge in der Zeitung Die Neue Literatur herausbrachte und im Allgemeinen als Schriftsteller und Literaturkritiker tätig war. Dadurch ermöglichte Hesse dem Nationalsozialisten Vesper weitere Angriffsfläche für sein Verhalten, seine Ansichten und seine Wahlheimat, die Schweiz, zu liefern und so Hesse mehr und mehr in diese Thematik zu verstricken und einzubetten.
Ja, ich hatte gesagt, Hesse ist einige Zeit unbehelligt geblieben. Er geriet dann allerdings zwischen die Fronten. Sie sehen hier Wilf Hesper, den ich schon bei der Sektion für Dichtung oder Dichtkunst, wie sie zunächst hieß, erwähnt hatte, mit seinem NSDAP-Abzeichen. Er hat seine Zeitschrift, Die Neue Literatur, dazu benutzt, um auch Politik zu betreiben, und zwar denunziatorische Politik. Und wenn Sie sich die ganze Schäbigkeit dieses NS-Staates vergegenwärtigen wollen, empfehle ich Ihnen die Lektüre dieser Zeitschrift und dann insbesondere Beiträge von Wilf Hesper, der wirklich jeden, den er irgendwie denunzieren konnte, in seiner Zeitschrift denunziert hat, so auch Hesse. Es hieß dann eben in der Ausgabe 36, 1935, hier sieht man, wohin einer sinkt, wenn er sich daran gewöhnt hat, an den Tischen der Juden zu sitzen und ihr Brot zu essen. Der deutsche Dichter Hermann Hesse übernimmt die volksverräterische Rolle der jüdischen Kritik von gestern. Den Juden und Kulturbolschewiken zuliebe hilft er im Auslande, falsche, sein Vaterland schädigende Vorstellungen zu verbreiten. Hesse hat den Fehler gemacht, auf diese Äußerung, also er war mit Vesper bekannt, hat auch darauf hingewiesen, dass vor 1914 Vesper durchaus auch Heinrich Heine und andere jüdische Schriftsteller gelobt hat und jetzt ihn als Judenfreund denunziert, weil Hesse in einer schwedischen Literaturzeitschrift Bücher von Juden positiv rezensiert hat. Das war sozusagen der Anlass dieser Kritik, aber Hesse hat den Fehler gemacht, darauf zu reagieren. Und das hat Vesper genüsslich ausgeschlachtet und er hat dann in der nachfolgenden Ausgabe, als Hesse darauf hinwies, dass er ja in der Schweiz leben würde und neutral sei und von daher die ganzen Anschuldigungen von Vesper überhaupt nicht zutreffen würden und er auch nichts gegen das nationalsozialistische Deutschland unternommen hätte oder gegen Deutschland überhaupt, hat Vesper dann geschrieben, in der Schweiz geborene Dichter werden wir stets in ihrer besonderen Art, Aufgabe und Einstellung achten. Aber auch die Schweizer werden verstehen, dass es für uns in diesem Falle etwas ganz anderes ist, ob ein Deutscher ein geborener Schweizer ist oder ein Emigrant. Ganz gleich, ob er erst jetzt oder schon länger sein Volk in seinen schweren Ringen verlassen hat, um sich hinter sein gekauftes Schweizer Bürgertum verschanzen zu können. Jedenfalls ist uns Deutschen und ich glaube nicht nur denen im Reich das Bild dieses merkwürdigen Ausländers für immer geklärt. Ausländer in Anführungszeichen. Man muss wissen, Hesse hatte damals die Schweizer Staatsbürgerschaft. Er war kein Ausländer in Anführungszeichen, sondern er war Schweizer Staatsbürger.
Dr. Barbian beendet seinen Vortrag mit einem Rückblick auf Hesses Verhalten während des Krieges, seine politische Zurückhaltung und seine Arbeit mit den Verlagen. Zudem wird ersichtlich, was Hesses Ansicht nach der richtige Umgang mit solchen Situationen ist und wie man schlussendlich als Schriftsteller und Künstler einen Weg findet, sich auszudrücken und den Menschen hinter den Büchern und Gedichten zu verdeutlichen, wie wichtig die kritische Reflexion des eigenen Handelns und gleichzeitig das kritische Hinterfragen der Handlungen anderer Mitmenschen sein kann.
Die politische Zurückhaltung, die eigenständig oder in Absprache mit Suhrkamp vorgenommenen Akte der Selbstzensur, der Rückzug aus der Publikationstätigkeit für Zeitschriften und die Versuche der Verhandlung mit den nationalsozialistischen Schriftungsstellen konnten letztlich die weitgehende Ausschaltung Hesses als Antwort als Autor auf dem deutschen Buchmarkt bis 1945 nicht verhindern. Am 23. Oktober 1946 gesteht Hermann Hesse in einem Brief an Thomas Mann seine Niederlage ein. Ich habe mit Hilfe der Konzentration aufs Glasperlenspiel die ganzen Hitlerjahre ohne Schiffbruch überstanden. Aber als die Arbeit fertig war und mir die Zuflucht in sie nicht mehr offen stand, musste ich dem Nervenkrieg, den die ganze Welt gegen das Menschliche führt, sehr exponiert standhalten. Und das habe ich zwar einige Jahre ertragen, aber nun zeigt es sich, dass ich dabei doch sehr gelitten und verloren habe. Wer glaubt, auf einem Tiger reiten zu können, wird ganz schnell merken, dass das nicht gelingt.